Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. In Davos trifft sich in diesem Jahr mal im Frühjahr die Elite des Kapitalismus, und zwar des privaten Kapitalismus auf der einen Seite. Und in der Vergangenheit waren auch oft jene Apologeten des staatlich gelenkten Kapitalismus dabei. In diesem Jahr sind sie nicht erwünscht, zumal wenn sie aus Russland kommen. Also in diesem Jahr steht dann eine für diesen Kreis geradezu ketzerische Frage im Mittelpunkt. Und die Frage lautet, ist Freiheit vielleicht wichtiger als Freihandel? Und das Ganze wird dann in der Globalisierung diskutiert in Davos. Wir werden zu Beginn versuchen, die ein oder andere Antwort zu bekommen. Natürlich die Ukraine, auch das muss uns heute hier beschäftigen. Dann Partygate bringt Herrn Johnson immer wieder und weiter in Schwierigkeiten. Die Uiguren und die Unterdrückungsmaschine der Chinesen. Das haben wir, eine Berliner Pannenwahl, und die EU-Agrarminister werden uns beschäftigen. Die sagen nämlich, Wildtiere gehören nicht in die Hände von privaten Haushalten. Wir beginnen in Davos. Unser Kollege Michael Watzke beobachtet in diesem Jahr dieses Treffen. Und Herr Watzke, ich habe es gerade schon gesagt, diese ketzerische Frage stammt nicht von mir, die stammt von Herrn Stoltenberg, dem Generalsekretär der NATO. Freiheit ist wichtiger als Freihandel. Ist es so ketzerisch oder wurde es nicht als ketzerisch empfunden?
Also es hat jedenfalls Schockwellen durch die Gemeinschaft der Wirtschaftslenker und Politiker hier in Davos geschickt. Das kann man, glaube ich, so sagen, denn das hat bisher niemand so deutlich ausgedrückt. Und der NATO-Generalsekretär hat es getan. Er hat gesagt, wir müssen uns entscheiden. Er sei selber ein Politiker, der als norwegischer Ministerpräsident früher für den Freihandel eingetreten sei. Aber wenn es um eine Abwägung in den jetzigen Zeiten geht, und das vor allem in Bezug auf China, gar nicht mal so sehr nur in Bezug auf Russland, dann müsse eben gelten, Freiheit ist wichtiger als Freihandel. Sicherheit ist wichtiger als Wohlstand. Denn die Abhängigkeiten von Russland, aber noch stärker von China, die seien groß und zu groß. So hat Stoltenberg das in seiner Rede gesagt und später nochmal in einer Panel-Diskussion. Also es gab viele interessante Themen heute in Davos. Aktuell läuft beispielsweise ein Panel mit Bill Gates, dem Microsoft-Gründer. Da geht es darum, wie bereiten wir uns auf die nächste Pandemie vor. Es gab auch Franz Timmermans, den Vizepräsident der Europäischen Kommission, der versucht hat, den Wirtschaftslenkern hier den Green New Deal der EU zu erklären und dabei Schwierigkeiten hatte, die Finanzierung zu klären. Aber das Wichtigste aus meiner Sicht war diese, Sie haben gesagt, ketzerische Frage von Jens Stoltenberg. Aber die Frage wird weiter im Raum stehen, gerade dann, wenn man sieht, wie China auf das reagiert, was Russland derzeit in der Ukraine macht.
Entscheidend wird ja sein, gibt es irgendeine Antwort darauf oder klatscht man dann höflich Beifall und dann dreht man sich wieder weg?
Also klatschen, höflich Beifall klatschen, tut man in Davos eigentlich immer. Ich habe noch nie erlebt, dass es irgendeine Session gab, wo es keinen Applaus gab. Vielleicht gestern, als die FIFA sich selbst beweihräuchert hat, da gab es wenig Applaus. Aber ansonsten, man klatscht Beifall. Aber die Dinge, die man tun müsste, die sind halt wirklich kolossal. Russland ist schon schwierig zu bewältigen mit seinen Gaslieferungen, mit einem Ölembargo, auf das sich die EU, wenn überhaupt, dann nur so mit Mühe und Not einigen kann. Aber China, das ist eine andere Nummer. Nehmen wir nun mal ein bayerisches Unternehmen, mit dem ich viel zu tun habe, KUKA, der Roboterbauer in Augsburg, der ist gerade von einem chinesischen Konzern komplett übernommen worden. Wenn das der nächste Schritt sein muss, sich von China zu lösen wirtschaftlich, dann wird das Auswirkungen haben, die man sich jetzt auch hier in Davos unter der Wirtschaftselite noch kaum vorstellen kann.
Dann hat Frau von der Leyen davon gesprochen, russische Vermögenswerte zu nutzen, um die Ukraine wieder aufzubauen. Das ist ein Vorschlag, wo man ich hätte jetzt fast gesagt, auf den billigen Rängen viel Beifall bekommt. Da hat sie auch gesagt, wie sie das rechtlich durchsetzen will.
Sie hat gesagt, wie sie das finanziell stemmen will, wie sie es rechtlich durchsetzen will, hat sie meines Wissens nicht ausgeführt. Nicht jedenfalls in ihrer Rede heute vor dem Podium im großen Kongresssaal in Davos. Also sie hat gesagt, wenn es denn irgendwie möglich ist, dann muss das dazugehören. Aber Sie haben es gesagt, da geht es natürlich vor allem um den Applaus, wenn man der Bevölkerung sagen muss, dass man die Ukraine mit vielen Milliarden, es geht um um 10 Milliarden auf EU-Seite erstmal. Wenn man also die Ukraine unterstützen will, dann muss man natürlich auch irgendwo sagen, wer soll noch zur Rechenschaft gezogen werden? Und da gilt es sicherlich als wichtig, politisch wichtig zu sagen, ja, dann werden auch russische Oligarchen oder russische Politiker zur Rechenschaft gezogen. Ob das tatsächlich durchsetzbar ist, das hat Frau von der Leyen hier nicht ausgeführt.
Ganz zum Schluss noch kurz, das ist ja auch, ich sage es auch sehr deutlich jetzt, in Davos immer sowas wie Protz und Prunk gewesen in der Vergangenheit. Ist das irgendwie anders in diesem Jahr?
Nein, das ist immer noch so. Das sieht man auf der Promenade dieser Flaniermeile. Und ich habe heute eine Recherche gemacht, um herauszufinden, was zahlen eigentlich die Firmen, die großen Firmen und die Länder, die sich hier präsentieren, wie SAP, Intel, Salesforce oder Länder wie Indonesien, Indien, auch Polen. Was zahlen die für so eine Repräsentanz für 2 Wochen? Und da gibt es Preise von über 1 Million Miete allein für diese Immobilie, um dort einen Pavillon hinzustellen für 2 Wochen oder eigentlich nur 1 Woche. Davos. Also das ist tatsächlich dekadent. Das ist weiterhin so und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Nur nächstes Jahr nicht mehr im Mai, sondern zur richtigen Hauptsaison in Davos, nämlich dann wieder im Januar.
Michael Watzke, ganz herzlichen Dank für diese Informationen. Wir kommen jetzt zu dem Thema, was natürlich in Davos auch eine Rolle spielt. Der Kollege hat es gerade angesprochen. Ukraine-Krieg nach 3 Monaten. Peter Sawicki ist unser Berichterstatter. Peter, an ihn geht die erste Frage. Kann man sowas wie eine erste Bilanz ziehen? Herr Sawicki, jetzt höre ich gerade, dass die Leitung abgerissen ist. Dann besorgen wir dafür, dass wir eine neue Leitung bekommen. Und wir machen zunächst den nächsten Beitrag. Wir schauen zu Partygate. Oder haben wir jetzt Herrn Sawicki in der Leitung? Haben wir noch nicht. Dann schauen wir jetzt auf Partygate in Großbritannien. Also die Probleme während der Pandemie und die Feiern in Downing Street Nummer 10 und anderswo bringen dem Ministerpräsidenten weiterhin immer größere Schwierigkeiten. Burkhard Böcke.
Das war eindeutig eine Party am 13. November. Der Premierminister hat das Unterhaus getäuscht. Das ist ein Grund, zurückzutreten. Eigentlich hatte Boris Johnson gehofft, Stimmen wie die des konservativen Abgeordneten Roger Gale würden allmählich verstummen. Der Premierminister hatte aber die Rechnung ohne die britische Presse gemacht. Boris Johnson mit einem Glas in der erhobenen Hand, auf dem Stuhl neben sich das rote Köfferchen, 2 Flaschen Sekt, 4 Flaschen Wein und 1/2 Flasche Gin. Vom Fernsehsender ITV veröffentlichte Fotos vom November 2020 lassen die Debatte um Partygate wieder aufleben. Dieser Mann darf nicht im Amt bleiben. Menschen haben ihr Leben verloren. Das ist völlig respektlos. Meint eine Wählerin in Tiverton, wo demnächst eine Unterhausnachwahl stattfindet.
I think he's a good leader. I think he's a man of his word.
Er sei ein guter Führer und ein Mann seines Wortes, denkt indes dieser Wähler. Fakt ist, am 13. November 2020 galt ein strikter Lockdown in England. In Downing Street freilich wurde der Abgang des umstrittenen Beraters Dominic Cummings gefeiert. Verwunderung herrscht nun, weshalb trotz solch schlagender Beweise die Polizei Boris Johnson keine Strafe aufgebrummt hat. Lediglich für eine nicht Corona-konforme Geburtstagsparty am 19. Juni 2020 wurden der Premierminister, seine Frau Carrie und Schatzkanzler Rishi Sunak mit je 50 Pfund Strafgeld belangt, die sie auch bezahlt haben. Die Untersuchung der Polizei sei umfassend und unabhängig gewesen, erklärte die amtierende Polizeichefin Helen Ball auf Kritik. Insgesamt verhängte die Polizei 126 Strafen für Verstöße zu 8 verschiedenen Zeitpunkten, obwohl es weit mehr illegale Zusammenkünfte gegeben haben soll. Mittlerweile sind die offiziellen Ermittlungen der London Metropolitan Police abgeschlossen. Mit Spannung wird nun aber der abschließende Bericht von Sue Gray erwartet. Die in zahlreichen früheren Regierungen für Ethik zuständige Spitzenbeamtin hatte wegen der polizeilichen Ermittlungen die Veröffentlichung ihres Berichtes zurückgehalten. Gestern hat sie sich mit Boris Johnson auf dessen Wunsch hin getroffen. Offenbar will sich der Premierminister für den drohenden Sturm wappnen. Wir können uns keinen Gesetzesbrecher als Premierminister leisten, der zahlreiche Gesetzesverstöße am Regierungssitz zugelassen und das Parlament belogen hat, sagte Ruth Davidson, ehemals Vorsitzende der schottischen Tories. Ob Johnson das Parlament tatsächlich belogen hat, darüber gehen die Meinungen auseinander. Die Frage ist, ob er das Parlament unabsichtlich getäuscht oder ob er wissentlich gelogen hat. Der konservative Abgeordnete Peter Bone glaubt Letzteres nicht. Das dafür zuständige Privileges Committee des Parlaments muss das herausfinden. Für 7 von 10 Briten, so Meinungsforscher, hat Johnson nicht die Wahrheit gesagt. Stürzen können ihn freilich nur die Tories selbst, wenn 15% der Abgeordneten einen Misstrauensantrag verlangen.
Das war Burkhard Birke und die neuen Schwierigkeiten des britischen Premierministers, die die alten sind. Jetzt haben wir die Leitung zu unserem Kollegen Peter Sawicki. Ich hatte gerade gefragt, 3 Monate Ukraine-Krieg. Peter, was ist die erste Bilanz?
Also nach wie vor ist es schwer zu fassen im wahrsten Wortsinn, was der Krieg bislang hinterlassen hat an Schäden. Es gibt da einige Hinweise. Zum Beispiel heute wurde erwähnt, dass in der Ukraine 24.000 Kilometer an Straßen zerstört seien, 500 bis 600 Krankenhäuser. Das nur als ein paar plastische Beispiele. Was die Schäden insgesamt angeht, gibt es Schätzungen. Vor einigen Tagen gab es eine Studie, die veröffentlicht wurde. Da ging es um die Höhe von 600 Milliarden Dollar. Und das könnte in der Tat auch noch höher liegen. Und die EU will sich ja beim Wiederaufbau beteiligen. Und auch da spricht man von vielen 100 Milliarden Euro, die dann aufgebracht werden müssen. Aber der Krieg dauert ja nach wie vor an. Und insofern gibt es ja auch andere Zahlen, die sozusagen noch im Fluss sind. Die UNO spricht aktuell von 4.000 bestätigten getöteten Menschen, noch einmal mindestens so vielen Verletzten. Und auch da muss man davon ausgehen, dass das Mindestzahlen sind. Was die Fluchtbewegung angeht, gibt es da hingegen eine interessante Statistik bzw. Tendenz, dass seit 2 Wochen mehr Menschen in die Ukraine zurückkehren, als ausgereist sind. Von über 6 Millionen Menschen ist die Rede, die ursprünglich insgesamt die Ukraine verlassen haben. Mehr als 2 Millionen sollen wieder zurück im Land sein.
Heute gibt es aber auch weiter Kämpfe im Osten. Was ist da zu vermelden?
Dass die Frontlinie im Donbass, also das Hauptkampfgebiet, nach wie vor im Fokus bleibt. Und da ist auffällig, dass die Ukraine sehr offen davon spricht, dass die Lage schwierig sei, dass auch die kommenden Tage und Wochen wohl schwierig bleiben werden. Einige Städte, die im Fokus stehen, von denen haben wir in den vergangenen Tagen immer wieder berichtet. Beispiel ist Severodonetsk, eine Großstadt in der Region Lugansk, die bislang unter ukrainischer Kontrolle ist. Die soll bis zu 90% zerstört sein und steht nach wie vor unter schwerem Beschuss, aber soll sich komplett unter ukrainischer Kontrolle befinden. In der Region Donetsk hat die Ukraine heute eingeräumt, ein Dorf in der Nähe der Großstadt Horlivka. Das ist dann auf dem Weg, wenn man so will, Richtung Slawiansk in der Region Donetsk, dass die dieses Dorf verloren hätten. Und die Großstadt Slawiansk, die ein zentraler Ort der Ukraine ist, der sich unter ukrainischer Kontrolle befindet, die soll sich unter Beschuss mit Streumunition befinden. Das sind Hauptinfos, die es heute dazu gibt.
Schauen wir nochmal in den Süden. Das wird ja im Zusammenhang mit den Getreidelieferungen respektive mit den Getreidelieferungen, die nicht stattfinden können, immer wieder auch in den Blick genommen. Die Häfen sind blockiert durch die Russen, aber man hört dann gelegentlich auch, die Ukrainer selbst haben die Häfen vermint. Was wissen Sie darüber?
Dazu gibt es keine seriösen Hinweise, dass das der Fall ist. Russland hat heute für sich in Anspruch genommen, die Entminung des Hafens in Mariupol sozusagen wieder aufgelöst zu haben. Das lässt sich alles im Prinzip überhaupt nicht überprüfen. Fest steht, dass Russland im Süden versucht, seine Präsenz weiter zu festigen. Da gibt es jetzt die Information, dass in der Region Cherson, dass die dort eingesetzten pro-russischen Verwaltungsleute, wenn man so will, dass sie den Wunsch haben, eine russische Militärbasis dort errichten zu lassen. Ja. Der Hintergrund ist wohl, dass man da auch mit ukrainischen Gegenoffensiven rechnet. Ja. Insgesamt soll der Süden demnächst, so wie es heißt, auch stärker als Kampfgebiet noch stärker im Fokus sein.
Danke an Peter Sawicki für diese aktuellen Informationen. Dass die Uiguren unterdrückt werden, das wissen wir schon lange. Inzwischen sind aber Dokumente aufgetaucht und sie werden international ausgewertet, die zeigen, wie die Unterdrückungsmaschine dort funktioniert. Fabian Mader.
Die Fotos wirken schockierend und verstörend. Etwa mehrere Aufnahmen von einem Mann. Er ist an Händen und Füßen gefesselt. Sicherheitskräfte treiben ihn durch die Gänge. Später sitzt er fixiert in einem sogenannten Tiger Chair. Laut Menschenrechtsgruppen wird dieser in China für Folter eingesetzt. Die Fotos wurden dem deutschen Anthropologen Adrian Zenz zugespielt.
diesen Menschen ins Auge zu schauen, gibt uns einfach einen ganz einmaligen Eindruck. Das ist, also es ist wirklich schwer zu beschreiben, aber es ist wie ein Fenster in einen Polizeistaat, über den ja so wenig Informationen herausdringt. Also so etwas haben wir wirklich noch nie gesehen.
Zum ersten Mal zeigen Fotos, was sich hinter den Mauern der Gebäude abspielt, die China offiziell Weiterbildungseinrichtungen nennt. Sie sind Teil der Xinjiang Police Files, des größten Leaks zu staatlichen Umerziehungslagern in China, das bisher öffentlich gemacht wurde. Der BR konnte den Datensatz in einer internationalen Recherche auswerten, gemeinsam mit 13 weiteren Medienhäusern, darunter der Spiegel und BBC News. In den Lagern sind vor allem Uiguren inhaftiert, ein mehrheitlich muslimisches Turkvolk. Mahmud Toti, der vor Jahren nach Istanbul geflüchtet ist, vermutet, dass auch mehrere seiner Söhne und seine Schwiegertochter in einem dieser Lager weggesperrt wurden. Toti hat seit 2017 nichts mehr von ihnen gehört. In den Xinjiang Police Files sind auch Namenslisten und Haftgründe enthalten. Mit einer vom chinesischen Staat vergebenen Identifikationsnummer finden wir den ältesten Sohn von Toti. Die Nummer endet auf 2417. Er wurde zu 15 Jahren verurteilt. In einer anderen Tabelle ist von 11 Jahren die Rede. Ihm werden terroristische Aktivitäten vorgeworfen. Als Toti das erfährt, ist er außer sich. Seine Stimme zittert.
15 Jahre? Wie konnten Sie einen so jungen Mann zu 15 Jahren Strafe verurteilen? Ich war hier, als er weggebracht wurde. Er hat nichts falsch gemacht. Er hat immer getan, was die Regierung verlangt hat und hat sich nie widersetzt.
Die Xinjiang Police Files hat Wissenschaftler Adrian Zenz von einer anonymen Quelle bekommen.
Die kommen halt von jemand, der sich mit diesen Systemen auskennt, dem es gelungen ist, sozusagen direkt in die Computersysteme von Xinjiang sich herein zu hacken und da die Daten direkt herauszuholen.
Wochenlang hat ein Reporterteam geprüft, ob die Daten echt sind. Auf einem Bild etwa sind markante Mauern und Gebäude abgebildet. Einem Reporter ist es gelungen, sie auf einem Satellitenbild wiederzufinden. Viele andere Indizien hat das Team zusammengetragen. Es spricht viel dafür, dass die Daten echt sind und nach unseren Recherchen nichts dagegen. In den Xinjiang Police Files enthalten ist auch die Rede eines hohen Parteichefs aus dem Jahr 2018. Dort wird geregelt, was zu tun ist, wenn Menschen aus dem Lager flüchten wollen. Erst soll ein Warnschuss abgegeben werden. Und dann?
Wenn der Schüler die Anweisungen weiterhin nicht befolgt, die Situation eskalieren lässt, flüchtet oder versucht, die Waffen an sich zu reißen, wird ihn die bewaffnete Volkspolizei erschießen.
Eine ausführliche Anfrage zu den Fotos, Dokumenten und zur Gültigkeit des Schießbefehls ließ Chinas Regierung unbeantwortet.
Es berichtete Fabian Mader. Der Linken laufen die Wähler weg und bei der Führung ist eine der beiden Vorsitzenden auch abhanden gekommen. Jetzt muss also neu gewählt werden und das in einer Krise. Mein Kollege Johannes Kuhn beschäftigt sich damit und heute gibt es gleich zwei Menschen, die sich neu beworben haben. Der erste ist Sören Pellmann, mit ihm beginnt der Beitrag.
Sören Pellmann gibt sich als Versöhner. Die Lösung der inneren Konflikte sei für die Linke das A und O, so der Leipziger Bundestagsabgeordnete zum Deutschlandfunk Hauptstadtstudio.
Wählerinnen und Wähler, aber auch Genossinnen und Genossen wollen keine zerstrittene Partei. Sie wollen eine Partei, in die sie Hoffnung haben, die sie, wenn sie tatsächlich Sorgen und Nöte haben, ernst genommen werden, sich mitgenommen fühlen und niemanden, der sich über inhaltliche Dinge in der Öffentlichkeit streitet, wo man auch als Wählerinnen und Wähler nicht weiß, wofür stehen die eigentlich.
Pellmann gehört zu den drei Abgeordneten, die der Linken mit ihrem Direktmandat den Einzug in den Bundestag sicherten. Seitdem ging es aber vor allem weiter bergab. In allen drei Landtagswahlen in diesem Jahr landete die Linke unter 3% und die Co-Vorsitzende Susanne Hennig-Welsow schmiss im April entnervt das Handtuch. Der 45-jährige Sören Pellmann will den Fokus nun auf eine klare Kommunikation, linke Kernthemen wie die Sozialpolitik sowie Ostdeutschland legen. Gerade im Osten müsse die Partei wieder Stimme des Unmuts werden, so seine Forderung. Und auch umstrittene Parteiprominente sollen wieder eine Rolle spielen.
Jeder und jede muss eingebunden werden und Sacha Wagenknecht hat eine besondere Außendarstellung. Sie hat einen besonderen Zugang auch zu Menschen und deswegen ist es wichtig, ihr Potenzial auch mit den Inhalten der Partei zu verknüpfen und sie nicht außen vorstehen zu lassen.
Pellmann gilt als dem Wagenknecht-Lager nahestehend. Heute distanzierte er sich allerdings von einer Erklärung aus dem Februar. Darin hatten mehrere linken Abgeordnete der NATO eine Mitschuld am russischen Angriff auf die Ukraine gegeben. Mit dem Europaparlamentarier Martin Schirdewan ging heute auch ein weiterer Kandidat für den vakanten Ostplatz an der Doppelspitze ins Rennen. Der 46-jährige Berliner ist Co-Vorsitzender der linken Fraktion im Europaparlament. Er gilt als Vertreter des Reformerlagers. In einem ARD-Interview betonte Schirdewan den Bedarf nach Geschlossenheit, kündigte aber auch einen Modernisierungskurs an.
Ich glaube, wir brauchen eine neue programmatische Ausrichtung in einigen zentralen Fragen, zum Beispiel die Versöhnung der sozialen und der ökologischen Frage. Wir müssen die Interessen derjenigen, die negativ vom digitalen Wandel betroffen sind, verstärker ins Auge fassen. Und wir müssen auch eine Neusortierung unserer Außen- und Sicherheitspolitik und damit verbunden auch unserer Europapolitik vornehmen.
Schirdewan stammt aus einer Politikerfamilie. Sein Großvater war Karl Schirdewan, der im SED-Politbüro saß und später von Walter Ulbricht verstoßen wurde. Schirdewans Tante saß für die PDS in der frei gewählten letzten Volkskammer. Während Pellmann alleine antreten wird, hat sein Gegenkandidat Schirdewan bereits angekündigt, gerne im Team mit Janine Wissler antreten zu wollen. Die Parteivorsitzende Wissler hatte am Wochenende erklärt, sich trotz parteiinterner Kritik erneut zur Wiederwahl stellen zu wollen.
Die Themen liegen doch auf der Straße. Die Ampel braucht Druck von links,
gab sich Wissler am Morgen im Deutschlandfunk angriffslustig.
Ich habe was vor mit dieser Partei und ich möchte, dass diese Partei nach vorne geht, dass wir den Anspruch von Gerechtigkeit in allen Bereichen nach vorne stellen und eine Alternative für die Menschen bieten.
Dass Wissler und Schirdewan gemeinsam antreten werden, gilt als sehr wahrscheinlich. Eine Herausforderin für Wissler hat sich bislang nicht erklärt. In Parteikreisen wurde zuletzt die niedersächsische Landesvorsitzende Heidi Reicheneck als mögliche Gegenkandidatin genannt.
Die Probleme bei den Linken, das war Johannes Kuhn. Wir kommen jetzt zu den Affenpocken. Die Fälle häufen sich, aber jetzt gibt es ein Zitat und das von Karl Lauterbach. Das ist nicht der Beginn einer neuen Epidemie. Und wenn Karl Lauterbach das sagt, dann können wir uns, glaube ich, noch nicht zurücklehnen, aber jedenfalls entspannt zuhören. Magdalena Neubig.
Was wir mit den Affenpocken gerade erleben, ist nicht der Beginn einer neuen Pandemie.
Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach versuchte gleich zu Beginn der Pressekonferenz zum Thema Affenpocken den Druck rauszunehmen.
Von allem, was wir wissen, hat es Ausbrüche dieser Viruserkrankung schon sehr häufig gegeben. Und sie kann durch gute Kontaktnachverfolgung und Vorsicht auch gut in den Griff bekommen werden.
Das Bundesgesundheitsministerium wolle zusammen mit dem Robert-Koch-Institut für Transparenz sorgen und die Pressekonferenz nutzen, um vorhandene Missverständnisse auszuräumen. Wie beispielsweise, dass sich nur Menschen mit dem Virus anstecken könnten, die ungeschützten Sex haben.
Das stimmt zwar für bestimmte homosexuelle Männer, beispielsweise Sexarbeiter, dass die jetzt im Moment stärker betroffen sind. Aber der Erreger kann alle Geschlechter betreffen. Er kann Kinder, Erwachsene, Jugendliche betreffen.
Nach allem, was bislang bekannt ist, verteilt sich das Affenpockenvirus im Gegensatz zum Coronavirus nicht über die Atemluft, sondern vor allem über engen Körperkontakt und Körperflüssigkeiten. Der Bundesgesundheitsminister betonte, dass die Erkrankung ernst genommen werden müsse, auch weil noch unklar sei, warum sich das Affenpockenvirus im Gegensatz zu früher jetzt auch außerhalb Afrikas ausbreite. Die Gefährdung der allgemeinen Gesundheit werde in Deutschland momentan aber als nur gering eingeschätzt, ergänzte RKI-Chef Lothar Wieler. Außerdem verlaufe die Krankheit zumeist mild.
Affenpocken sind in der Regel, und das ist die gute Nachricht, eine selbstlimitierende Krankheit, von der sich die meisten Menschen innerhalb weniger Wochen erholen. Dennoch kann es eben bei einigen Personen auch eine schwere Erkrankung auftreten.
Der Weltgesundheitsorganisation wurden bislang rund 250 Affenpockeninfektionen aus 16 Ländern gemeldet. In Deutschland sprach das Robert-Koch-Institut zuletzt offiziell von 5 bestätigten Infektionen. Neben den bereits bekannten Fällen in Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, Berlin und Bayern wurden nun aber auch Fälle in Nordrhein-Westfalen gemeldet. Ziel sei es jetzt, diesen Ausbruch einzudämmen, erklärte RKI-Chef Lothar Wieler.
Das kann eben nur gelingen, wenn wir eine erfolgreiche Kontaktnachverfolgung machen. Da kennen Sie sich inzwischen, glaube ich, alle sehr, sehr gut aus, wie das funktioniert.
Das RKI empfiehlt Infizierten deshalb, sich zu isolieren, bis sie wieder symptomfrei sind, mindestens aber 21 Tage lang. Zudem sollen unmittelbare Kontaktpersonen von Infizierten für 3 Wochen in Quarantäne, da die Inkubationszeit, bis die Krankheit ausbricht, bis zu 21 Tage lang sein könne. Eine allgemeine Impfempfehlung für Risikogruppen gäbe es bislang aber nicht. Um jedoch vorbereitet zu sein, habe das Bundesgesundheitsministerium prophylaktisch 40.000 Impfdosen des Vakzins Imvanex in den USA bestellt.
Ich glaube, dass wir noch sehr gute Chancen haben, diesen Erreger in ganz Europa zu stoppen. Dafür machen wir derzeit alles. Wir reagieren hart und schnell und werden nicht zulassen, dass hier die Reaktion verschleppt wird.
Der Bundesgesundheitsminister im Beitrag von Magdalena Neubig. Tiger und Krokodile sind keine Haustiere. Eigentlich eine Normalität, für viele Menschen leider nicht so. Deshalb gibt es jetzt Überlegungen, so etwas künftig zu verbieten auf europäischer Ebene. Matthias Reiche.
Die Initiative haben Zypern, Litauen, Luxemburg und Malta gestartet. Viele andere Länder wie Deutschland haben durch ihre Ressortchefs das Vorhaben heute begrüßt. Konkret soll es eine sogenannte Positivliste geben und jedes Tier, das nicht auf dieser Liste steht, dürfte dann in der EU nicht mehr verkauft oder privat gehalten werden. Das wäre eine grundlegende Änderung des bestehenden EU-Tierrechts. Auch in Deutschland gleichen die Regelungen zur Haltung exotischer Tiere bisher einem Flickenteppich. Je nach Bundesland kann man sich als Privatperson Schlangen, Krokodile oder einen Tiger halten. Die EU-Agrarminister argumentieren, dass der Handel mit exotischen Arten eine der größten Bedrohungen für die Artenvielfalt darstelle, da ein großer Teil der gehandelten Tiere aus der freien Wildbahn stammt. Zudem würden viele Tiere beim Transport sterben oder in der Gefangenschaft umkommen, weil vor allem die exotischen Arten hohe Ansprüche an ihr Lebensumfeld haben, die Privathalter kaum erfüllen können. Außerdem werden eine Vielzahl viraler und bakterieller Krankheiten von Wildtieren auf den Menschen übertragen.
Soweit Matthias Reiche. Berlin, wenn man an Berlin denkt, ja nun, dann denkt man auch an den Flughafen, der nicht fertig wird. Wenn man jetzt an die Wahlen denkt im vergangenen Herbst, dann gab es da ähnliche Probleme und so viele Pannen, dass die Wahl möglicherweise nicht rechtmäßig war. Der Bundeswahlleiter sieht das auf jeden Fall so. Sebastian Engelbrecht.
Im November vergangenen Jahres erhob Bundeswahlleiter Georg Thiel Einspruch gegen das Ergebnis der Bundestagswahl in Berlin. Er betont, das geschehe das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik. Thiel hat einen ganzen Katalog von Wahlfehlern zusammengestellt. Wahlräume seien geschlossen gewesen, in manchen Wahllokalen sei die Wahlhandlung für 2 Stunden unterbrochen gewesen, teilweise hätten keine Stimmzettel vorgelegen, an manchen Orten seien diese nicht rechtzeitig nachgeliefert worden. In einigen Wahllokalen hätten falsche Stimmzettel vorgelegen. Nichtberechtigte hätten ihre Stimme abgegeben und Wahlräume seien zu klein gewesen. Georg Thiel fasst zusammen:
Wir sind hier in einer Bundeshauptstadt eines zivilisierten Landes. Da darf so etwas nicht vorkommen.
2117 Einsprüche lagen dem Bundeswahlleiter nach der Bundestagswahl vom 26. September vor. Davon bezogen sich 90% auf das Wahlgeschehen in Berlin.
Anders als die Landeswahlleitungen bin ich der Meinung, es handelt sich hier nicht um einzelne systemische Ausreißer, sondern hier scheint mir ein komplettes systematisches Versagen der Wahlorganisation zu sein. Und die Vielzahl der Fehler, die Sie hier genannt haben, sind groß.
Für den Bundeswahlleiter ist klar, die Wahlen in Berlin müssen wiederholt werden, zumindest in 6 von 12 Wahlkreisen, wo besonders viele Fehler passiert seien. In Mitte, Pankow, Reinickendorf, Steglitz-Zehlendorf, Charlottenburg-Wilmersdorf und Friedrichshain-Kreuzberg. Aber die Wiederholung der Wahl reicht Georg Thiel nicht aus.
Die gesamte Wahlorganisation in Berlin braucht dringend eine Überarbeitung. Das hat nichts mit Großstadt zu tun. Wir haben Städte München, Hamburg, Köln, da läuft es.
Direkt neben ihm sitzt Ulrike Rockmann im Wahlprüfungsausschuss des Bundestages. Seit 2005 amtiert sie als stellvertretende Landeswahlleiterin in Berlin. Nach den chaotischen Wahlen vom September wurde Landeswahlleiterin Petra Michaelis des Amtes enthoben. Rockmann rückte zur Chefin auf. Sie ist der festen Überzeugung, dass die Wahlen nicht wiederholt werden müssen, wenn sie auf die Zahlen blickt.
Wenn ich Auffälligkeiten habe in 14 Wahllokalen in Mitte, in Steglitz-Zehlendorf, in Reinickendorf sind es wenige, in Zehlendorf sind es 15, wenn es hochkommt 16, wenn ich noch eines mit dazu nehme. Ob das jetzt rechtfertigt, dort neu zu wählen, habe ich ehrlich gesagt meine Zweifel.
Ulrike Rockmann ist studierte Mathematikerin und war lange Jahre Präsidentin des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg. Die Frage, wie viele Bürgerinnen und Bürger durch die Wahlfehler ihre Stimmen nicht abgeben konnten, darauf gibt es ihrer Ansicht nach keine Antwort.
Ich gehe davon aus, dass jeder hier die Wahrheit gesagt hat, auch in den Beschwerden, keine Frage. Aber wie hilft mir diese Information, jetzt wirklich ein Modell zu machen, um hinterher zu der Aussage zu kommen, ich glaube, die Zahl X hat aufgrund der Umstände nicht gewählt. Und das ist ja eigentlich das, was man braucht.
Und deshalb gibt es aus Sicht der Berliner Landeswahlleiterin auch keine Antwort auf die Frage, ob die Wahlfehler mandatsrelevant waren. Ob die Wahlfehler also zu einer anderen Zusammensetzung des Bundestags und des Berliner Abgeordnetenhauses geführt haben. Zum weiteren Verfahren will der Wahlprüfungsausschuss des Bundestags in den kommenden Wochen oder Monaten eine Empfehlung abgeben. Über diese wird dann der Bundestag in einer Plenarsitzung abstimmen.
Das war ein Bericht aus der Bundeshauptstadt eines zivilisierten Landes von und mit Sebastian Eggelbrecht. Und das waren hier unsere Informationen am Abend mit Jürgen Zurheide. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend und sage bis demnächst und tschüss.